Künstliche Intelligenz klingt nach Software und Algorithmen, aber ohne das passende Netzwerk darunter läuft gar nichts. Heute schauen wir uns an, was wir bereitstellen müssen, damit wir eine eigene KI hosten können. Bis gleich! Hi zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Sicher Vernetzt, unserem NSCon-Podcast. Ich bin Sebastian, einer der Network und Security Consultants, und im heutigen N-Talk stellen wir uns die Frage, was können wir eigentlich bereitstellen, um der KI das Arbeiten zu ermöglichen? Beim letzten Mal haben wir schon gelernt, dass ein Large Language Model eine generative KI ist, und an der Stelle, und was man noch damit machen kann, steigen wir heute wieder mit Benny ein. Schön, dass du wieder da bist.
Hi. Ja, freut mich auch.
Genau. Was können wir damit machen?
Da hast du schon eigentlich die perfekte Frage gestellt, ne? Klar, wir haben jetzt ein Large Language Model, da ist ein Prompt, wir geben Sachen ein, da kommt was raus, mal mehr oder weniger sinnvoll oder sinnfrei. Aber das geht, können wir natürlich noch einen Schritt weiter gehen. Also natürlich der nächste Schritt, was kann man noch machen? Selbst bereitstellen natürlich, wenn man ein bisschen Leistung hat, man kann das lokal hosten. Natürlich hat so eine KI, wie jetzt ein ChatGPT, hunderte Millionen Parameter im Vergleich zu einer KI, die vielleicht zu Hause läuft, ne? Also wenn man jetzt ein kleines Modell nimmt mit 8 Millionen Parametern, das kann man auch zu Hause laufen lassen. So 200 Millionen Parameter, eher weniger, vielleicht noch 70 Millionen Parameter, genau. Aber das ist eben gerade das Spannende, weil man dann eben seine Daten nicht an ChatGPT oder Ähnliches schickt oder an irgendwelche großen Firmen, sondern am Ende hat man seinen Chatverlauf oder seinen Chat selbst zu Hause. Es ist lokal gehostet und da kann halt auch nicht viel passieren.
Ja. So zum Sizing, wenn du jetzt sagst, so 8 bis 70 Millionen Parameter, in was für einem Ergebnisbereich bewegen wir uns? Dann können wir damit schon eine Handschrifterkennung machen? Können wir damit vielleicht noch keine Bilderkennung machen oder so? Was würdest du so sagen?
Also bei einem Large Language Model, was jetzt wirklich nur 8 Millionen Parameter hat, das kann ja gerade so antworten. Mhm. Das kann weder ein Bild erkennen noch sonst irgendwas. Und je nachdem, wie viel Leistung man hat, dauert die Antwort auch ein bisschen länger oder ist dann auch vielleicht nicht ganz so gut generiert. Ja, hat halt eben weniger Parameter als eine große KI. Genau. Ist ja auch ganz nett, sowas zu Hause zu hosten. Jetzt habe ich einen Prompt auf meinem Computer, genauso wie vorher, nur vielleicht nicht im Browser, sondern im Programm. Ist natürlich cool. Aber auch da geht es natürlich noch mal einen Schritt weiter. Und zwar mit Python-Programmierung. Genau. KI oder ein Large Language Model ist ja auch nichts anderes als eine Texteingabe und dementsprechend ähnlich wie eine API aufgebaut. Ne? Wir können Sachen hinschicken, wir kriegen Sachen zurück und wir können das natürlich auch an einen großen Hersteller schicken, unsere Daten per API, ne, generieren uns da irgendwie einen API-Token, den binden wir dann in unser Python-Programm ein und schicken die Daten rüber. Aber lokal gehostet ist natürlich angenehmer. Wir können unsere KI selbst hosten, wir können einen API-Endpunkt einbauen. Jetzt denkt man sich, wofür denn das Ganze eigentlich? Ja, genau, also völlig, was will der da eigentlich? Ja. Naja, im Endeffekt ist es so, wir können jetzt zum Beispiel hingehen, haben jetzt verschiedene Dokumente, Bücher oder sagen wir jetzt mal Informationen über eine Firma in etlichen PDFs drinne, dann können wir die natürlich als Kontext irgendwie hochladen lassen. Gerade jetzt in Python gibt es so verschiedene Module dafür. Da können wir jetzt die PDF hochladen. Die wird dann eben als Kontext gebildet oder aus den ganzen PDFs wird dann Kontext gebildet. Und der KI wird dann eben gesagt, ey, hier ist ein Kontext, beantworte mir zum Beispiel Fragen dazu oder Ähnliches. Ne? Also anstatt der KI irgendwie jede einzelne PDF irgendwo zur Verfügung stellen zu müssen, lege ich die alle in Ordner ab, sag Go und mein Programm startet die API Richtung Large Language Model, lädt den kompletten Kontext hoch und wartet dann natürlich auf entsprechende Eingabe von mir, was dann noch passieren soll. Eben zum Beispiel Fragen über den Inhalt von PDFs beantworten. Ne? Das ist dann natürlich schon ein Grund, wieder meine API zu verwenden, weil es natürlich ein bisschen Zeit spart. Auf der anderen Seite natürlich, wenn man es jetzt lokal hostet, könnte man auch vielleicht eventuell eher sensiblere Daten mal reinwerfen, weil es halt eben nicht dann irgendwo auf dem Server im Internet liegt, sondern zu Hause.
Ja. Ne? wenn ich dann meine mühsam ausgehandelten Vertragsdaten mit irgendeinem Hersteller oder so dann da reinpacke und ich hoste das selbst, dann gehe ich auch auf Nummer sicher, dass niemand jetzt weiß, was meine Konditionen sind oder sonstiges und kann mich vielleicht im Wettbewerb dann ausstechen. Das wäre dann so ein Vorteil, Thema Sicherheit, würdest du sagen.
Genau, richtig. Also gerade in der jetzigen Zeit mit 8 Millionen Parametern, die da mal zu Hause laufen. Die KI ist da jetzt nicht relativ stark. Und die wird auch nicht ausbruchsfähig sein. Also die ist natürlich irgendwo in den genesteten Systemen drin, die sitzt da drin, die kann nichts anderes machen, außer eben über die API Antworten geben. Ja, genau, richtig. Aber auch da ist natürlich immer wieder spannend. Also ich habe das auch schon ein paar Mal umgesetzt. Das erste Mal habe ich das probiert. Ich habe das mit Olama praktisch umgesetzt auf dem Windows-Rechner, habe dann praktisch mit Windows-Subsystem vor Linux versucht, an die API ranzugehen. Naja, jetzt bin ich aber in meinem Linux ja auch wieder in einem System, was vielleicht nicht dafür geeignet ist, direkt eine Verbindung aufzubauen. Ich habe dann aber auch mal die KI gefragt, ob sie mir denn nicht hier vielleicht für die Windows-Firewall so die eine oder andere Zeile schreiben kann, damit der Traffic eben doch durchgeht. Hat auch geklappt, bis zu den nächsten paar Anfragen. Danach ist dann mein Rechner auch zum Stillstand gekommen.
War dann schon zu viel für das arme System, ja.
Ja, war nicht der neueste. Die Grafikkarte hat ausgereicht, aber der IP-Host-Dienst von Windows hat meine komplette CPU-Leistung, die noch verfügbar war, geschluckt, weil er eben nicht dafür gemacht ist, aus dem Windows-Subsystem von Linux-System auf dem Windows eben da auszubrechen, um dann wiederum an irgendeine API von der KI die halt anzusprechen, genau. Aber das ist halt eben das Schöne, dass wir dann auch solche Large Language Models zu Hause laufen lassen können. Tatsächlich ist die Installation jetzt von so einem Large Language Model relativ einfach. Installiert ein Programm, wählt das Language Model aus, das wird runtergeladen, ist praktisch einsatzbereit. Ne? Man kann aber auch natürlich da Daten trainieren, das ist natürlich auch cool. Das heißt, man kann auch mit seinen Daten ein bisschen trainieren und kann einfach auch ein bisschen rumspielen. Da kommt man eher zu, als wenn man jetzt, glaube ich, so eine generatives Large Language Model versucht, selbst zu programmieren. In Python kann man auch mit verschiedenen Modulen, sage ich mal, die eine oder andere kleine KI bauen. Das geht auch, sollte auch kein Problem sein, aber ist jetzt natürlich nicht vergleichbar wie mit einer generativen großen KI, wo eine ganze Firma dahinter steckt.
Mhm. Genau. Ja. Wo wir dann bei dem Thema sind, beim Selbsthosting, und vielleicht möchte ich ja einer von diesen großen Anbietern werden, und da wäre dann bestimmt auch Anforderungen an das Netzwerk notwendig, sodass A, nicht mein Server dann mit den IP-Anfragen schon überlastet wird, aber auch, dass die Daten entsprechend von A nach B transportiert werden können. Da können wir ja als Netzwerktechniker eigentlich ein Lied auch von singen, und vielleicht machen wir das auch mal. Was müssen wir als Netzwerktechniker denn beachten, um ein Netz eben KI-ready machen zu können?
Genau. Also KI ist natürlich nicht nur ein Prompt und auch nicht nur eine API. Als Netzwerktechniker kommt da nochmal ein Part mit dazu, wenn man sich damit auseinandersetzt. Ja, also Netzwerke für KI sind unglaublich groß von der Leistung her. Also wir reden hier von 400 Gigabits aufwärts. Ne? NVIDIA Bluefield Netzwerkkarten, die RDMA-fähig sind, die haben 400 Gigabit pro Port. Genau, und dann haben wir es gerade schon gesagt, RDMA, was ist denn das jetzt schon wieder? Remote Direct Memory Access, super cool. Im Endeffekt werden die Daten von einem Rechner zum anderen rübergeschoben.
Ja.
Mit 400 Gigabit, wohl bemerkt. Mhm. Einer super kurzen Latenz und, wie gesagt, der unglaublichen Bandbreite. Aber es braucht so gut wie gar keine CPU-Leistung, weil eben RDMA an der CPU vorbei arbeitet sozusagen. Das wird direkt in den Speicher reingeladen. Und deswegen ist es halt möglich, dann sowas wie 400 Gigabits pro Sekunde, die man dann mal über einen Link schickt, dann tatsächlich von einem Rechner zum anderen zu schicken. Ja. Jetzt kann man sich das auch vorstellen. Es ist ja riesig, also ja. Access-Switche irgendwie in einem Rechenzentrum mit 400 Gigabits. Die müssen ja alle miteinander verbunden sein. Da wird auch so eine Spine-Leaf-Topology dann aufgebaut, damit das Ganze halt natürlich skalierbar ist, ne, nach oben hin oder zur Seite hin, man auch immer mehr Server anbinden kann. Da gibt es dort auch dann wiederum verschiedene Transportmöglichkeiten. Wir wissen jetzt schon mal, die Daten werden via RDMA transportiert. Wie wird es gemacht? Da gibt es RDMA over Converged Ethernet zum Beispiel oder auch InfiniBand. InfiniBand kann auch RDMA sprechen und im Endeffekt ist dann Rogue zum Beispiel, wir nennen es jetzt einfach mal Rogue, das ist dann RDMA over Converged Ethernet, gibt es eine Version 1 und eine Version 2. In der Version 1, die ist nur Layer 2 basierend, schickt man natürlich die Daten von A nach B. Da hat man dann noch einen Mechanismus für den Datenfluss, das nennt sich PFC, das ist die Priority Flow Control. Rogue V2 arbeitet eben auf dem Layer 3, ist sozusagen IP-basierend, kann auch geroutet werden und die hat dann wiederum ein ECN, das explizit Congestion Notification, genau, um eben solche Staus zu verhindern.
Ja. Richtig. Okay, das ist natürlich extrem wichtig, wenn man so große Datenmengen von A nach B schiebt.
Ja, ja, genau. Mhm.
Und wenn wir uns das Ganze jetzt anschauen, das sind natürlich gewaltige RZ und mit entsprechender Hardware, die das Ganze eben auch leisten kann, die wir als Netzwerktechniker dann eben bereitstellen müssten und verwalten können müssten. Und wir sind jetzt nicht nur Netzwerktechniker, sondern wir sind auch Security-Leute. Wie sieht es denn damit aus? Ich fütter ja meine KI, haben wir ja eingangs gesagt, auch mit sensiblen Daten. Also muss ich ja beim Thema Sicherheit wahrscheinlich auch darauf achten, dass diese Trainingsdaten entsprechend nicht ausbrechen können.
Genau, das ist auch extrem wichtig. Also da muss das Netzwerk auf jeden Fall geschlossen sein. Man möchte ja eigentlich nur, dass eben die GPU-Leistung genutzt wird und Daten von einem Rechner zum anderen geschoben werden. Man muss also jetzt nicht, natürlich, Netzwerk möchte man nicht ausbrechen, möchte es ja auch skalierbar halten. Aber man muss natürlich auch gucken, was kommen am Anfang für Daten rein. Genau. So ein Netzwerk gibt es aber auch natürlich paar Sachen, die wichtig sind. Also ganz klar, wir haben, der Datenfluss ist wichtig. Ne? Also wenn irgendwo ein Datenfluss gestoppt wird, fließen keine Daten mehr. So eine GPU braucht ja schon Leistung. Man kann sich jetzt vorstellen, dass so eine NVIDIA-GPU für, sage ich jetzt mal, 30.000 Euro aufwärts oder wie auch immer, unglaubliche Mengen an Strom auch verbraucht. Deswegen ist natürlich immer wichtig, dass der Datenfluss von der einen Maschine zur anderen möglichst hoch ist und möglichst verlustfrei, damit man eben halt so auch so effizient wie möglich arbeitet. Genau. Können wir uns eigentlich mal PFC angucken? PFC ist ja, Priority gerne. Flow Control. Haben wir uns ja schon mal ausgesprochen zumindest. Genau, was ist das eigentlich? Ja, also jeder, der COS und QoS kennt, also Class of Service, Quality of Service, kann sich jetzt schon was denken, das ist eigentlich nur ein Klassensystem von 0 bis 7.
Ja. So, jetzt. Gewollte Unfairness.
Genau, gewollte Unfairness. Ja. Jetzt fließen die Daten da in so einer Klasse lang, also können ja unterschiedliche Klassen, unterschiedliche Daten sein. Mhm. Nehmen wir jetzt an, wir sind jetzt in der Prioritätsklasse 3, da fließen jetzt die Daten lang. Jetzt kommt zu viele Daten an, der Switch läuft der Puffer voll, dann kann der Switch eben mit diesem Priority Flow Control, kann er eben den Flow minimieren bzw. pausieren, indem er eben dem Empfänger, dem Sender sagt, hier, ich bin voll, wir pausieren jetzt. Also es wird eine Art Stoppbild oder sowas gesetzt. Ja, okay. Das heißt, der Datenfluss wird eben pausiert, damit es nicht zu einem Datenstau am Ende kommt, man am Ende irgendwo einen Verlust hat, weil halt der Puffer vollgelaufen ist am Switch. Genau. Das läuft in der Regel auf Rogue V1, also Layer 2 basierend. Rogue V2 wird dann eher ECN verwendet. Das ist explizit Congestion Notification. Macht das ähnlich praktisch, aber natürlich nicht mit Klassen, sondern es versucht auch, die Staus zu vermeiden, indem es eben ein Bit setzt. Also wenn gemerkt wird, auch der Puffer läuft voll, werden diese Pakete eben mit einem Bit gesetzt. Die kriegen dann vielleicht auch eine andere Priorität und man versucht dann halt eben den Fluss auch kontinuierlich zu halten und nicht irgendwo zu stoppen oder ähnliches. Ne? Das heißt, PFC ist mehr so proaktiv und ECN ist mehr reaktiv, könnte man praktisch sagen, genau. Sind beides eigentlich nur Mechanismen, um diesen Fluss permanent zu halten, am besten nicht zu stoppen, aber vor allem auch keine Verluste zu haben, weil es ganz lustig, ECN, also die Pakete, die da geschickt werden, sind im UDP und wir wissen ja, UDP für Broadcasting, für Datenverluste gedacht.
Ja, genau.
Und hier möchte man das eben halt nicht haben.
Ja, damit man braucht die Geschwindigkeit.
Genau,
man
braucht halt die Geschwindigkeit. Ne? Mhm. Also recht hohe Bandbreite, möglichst kleine Latenz und die Daten müssen so schnell wie möglich von A nach B kommen.
Ja.
Genau, richtig. Und dann gibt es noch das DCQCN, das Data Center Quantized Congestion Notification, das arbeitet eben auch auf ECN-Basis, versucht aber dann den Datenfluss so granular wie möglich zu steuern, also eher fein granular, genau. Und so baut sich dann eben ein Netzwerk auf, aus diesen verschiedenen Protokollen auch und Möglichkeiten, den Datenfluss zu steuern, um einen möglichst reibungsfreien Datenstrom zu haben, aber auch das Netzwerk so zu bauen, dass es möglichst skalierbar ist und man das praktisch immer weiter ausbauen kann. Genau, das ist so die Idee dahinter, richtig.
Wie wichtig würdest du das Thema Ausfallsicherheit dabei ansehen?
Ausfallsicherheit ist dann natürlich auch ein großes Thema. Das möchten wir natürlich nicht. Und da kann uns natürlich auch wieder die KI helfen. Ein großes Thema, was mit KI gemacht wird, ist die Predictive Maintenance. Tatsächlich, also man möchte hingehen und vorhersagen, wann eine Wartung starten sollte oder nicht. Also das kann man sich vorstellen, wie soll die KI das denn schon wieder wissen? Ja, Haufen Daten natürlich. Also nehmen wir mal an, jeder Switch hat ja irgendwo auch Sensordaten, IoT-Daten, die er schickt von Hitze oder welche Last er gerade hat. Und nehmen wir jetzt mal an, wir haben so ein ASIC in so einem Switch drin, der verarbeitet jetzt die Daten und in dem der ASIC ist zum Beispiel ein bisschen defekt oder der, sagen wir einfach mal, der Kühler fällt ab. Ja, der ist einfach nicht richtig draufgeklebt, der ASIC hat keinen Kühler mehr. Dann kann man praktisch sagen, der wird mit der Zeit auf jeden Fall heißer und heißer. Ne? Irgendwann geht der dann auch kaputt. Die Wahrscheinlichkeit, dass der schneller kaputt geht und dass die Temperatur höher steigt, er vielleicht auch aufgrund dessen defekt geht dann irgendwann, ist natürlich recht hoch. So, jetzt möchte man ja keinen Switch haben, wo nur ein Teil funktioniert, ein anderer Teil nicht. Das ist ja ärgerlich. Ja, das macht keinen Sinn. Hier muss ja definitiv die Hardware ausgetauscht werden. Aber eventuell können wir das eben genau in diesen IoT-Daten feststellen, indem wir sagen, hier, der Switch da drüben, der hat einfach mehr Hitze, der entwickelt mehr Hitze beim gleichen Datenfluss wie der andere Switch, gleiches Modell, alles gleich. Trotzdem entwickelt der wesentlich mehr Hitze aus irgendeinem Grund, vielleicht sogar weniger, je nachdem, ob er Hitze abführen kann oder nicht. Und daran kann man dann eventuell auch schon feststellen oder sagen, okay, hier wird das Gerät wahrscheinlich eher kaputt gehen. Mhm. Kann auch am Standort liegen, ne? Einfach, sag mal, man hat jetzt das Rechenzentrum nicht ganz optimal gebaut, man hat vielleicht irgendwo einen Hitzespot, da steht die Hardware, dann wird die vielleicht auch eher kaputt gehen, weil sie ja schon warme Luft einzieht und sie vielleicht mit Hitze nicht ganz so gut läuft oder auch die auf Dauer einfach dann irgendwann versagt, genau.
Ja. Richtig. Witzig ist gerade, dass mir jetzt dann einfällt, dass wir eine KI nutzen, um ein Netz bereitzustellen für eine KI.
Genau, sozusagen.
Das kann ja sogar dieselbe KI sein.
Theoretisch.
Das heißt, die versorgt sich, also die sorgt sich um sich selbst und sagt hier, demnächst könnte dieser ASIC da ausfallen. Der sollte mal bitte getauscht werden, damit ich die KI weiter zurechtkommen kann.
Könnte passieren, ja. Also ich würde es, genau, könnte passieren. Ich würde es jetzt eher mal so schätzen, dass die KI die IoT-Daten analysiert und versucht dann Muster herauszuerkennen und zu sagen, hier, die Wahrscheinlichkeit, dass Gerät X ausfällt, ist am höchsten, wahrscheinlich eher spezifisch darauf aufgebaut ist. Während die KI, die man jetzt vielleicht mit diesem Netzwerk bedient, eher ein Large Language Model wäre, der eben nicht so auf diese Werte setzt. Man könnte vielleicht dort auch was Ähnliches bauen. Aber ich glaube, ich würde niemals die gleiche KI dafür verwenden.
Das wäre macht nicht so Sinn, gell?
Wäre doch schon ein bisschen, ja.
Ja, was ist deine Aufgabe, KI? Ich soll mich selbst am Leben halten.
Genau. Ja. Gibt ja zum Beispiel auch im Priority Flow Control.
Ja.
Man versucht ja, den Flow zu regeln. Und wenn der Puffer voll läuft, stoppt man das Senden, ne? Stell dir mal vor, die KI würde jetzt so einen PFC-Storm auslösen, würde einfach allen sagen, ja, jetzt stoppt mal bitte alle das Senden, dann funktioniert auch die KI nicht mehr. Ne? Das ist ganz einfach.
Also ja.
Auch da gibt es dann wieder natürlich Fallstricke, wo man ein bisschen drauf achten muss. Mhm. Man möchte ja nicht das Netzwerk lahmlegen, man möchte halt eben die maximale Bandbreite rausholen, die gerade möglich ist in dem Moment.
Genau. Ja. Okay, das wäre jetzt Predictive Maintenance. Und gäbe es dann noch andere Punkte, wo du sagen würdest, okay, die KI könnte uns als Network- und Security-Menschen dann eben auch bei unserer Arbeit unterstützen?
Klar, Malware Detection natürlich. Ist natürlich so, auch die klassische Malware Detection basiert natürlich irgendwo auch auf Signaturen und das ist schon eine gewisse, relativ simple Art, das zu prüfen. Eine KI kann das natürlich auch versuchen, irgendwie zu erkennen, aber natürlich muss sie auch dann wissen, wie das aussieht. Also sagen wir jetzt mal ein unkontrolliertes Lernen und daraus eine Malware zu erkennen, kann schon klappen, wird aber wahrscheinlich etwas schwieriger. Das große Problem an der ganzen Geschichte ist einfach, wenn man wirklich im Realtime diese Daten überprüfen möchte, braucht man enorm viel Rechenleistung, weil es eben im Realtime passieren muss. Ich möchte ja nicht eine Stunde später wissen, ob da Daten abgeflossen sind, die eben nicht abfließen sollen, sondern ich möchte das wesentlich früher wissen. Ne?
Ja.
Genau. Und dementsprechend brauchen wir extrem viel Leistung, um sowas dann natürlich auch umzusetzen. Aber das ist ein riesiges, spannendes Thema. Eben Malware Detection. Wie kann ich mit einer KI möglichst schnell eine Malware erkennen? Am besten ja, ohne dass man weiß, dass die existiert.
Mhm. Genau. Okay, das ist auf jeden Fall ein wichtiges Thema. Wie die KI das macht, hatten wir im vorherigen Video auch schon erklärt. Man nutzt neuronale Netze und verschiedene Arten zu lernen. Wenn ihr euch das anschauen wollt, dann schaut in die Folge davor rein. Und das Thema war wirklich spannend und ich freue mich, demnächst wieder weiter mit dir über KI reden zu können.
Danke, ich freue mich auch.
Ja, bleibt spannend auf jeden Fall. Bis dann.
Bis dann. Ciao.